Werbung.
Kuhmilchallergie, die häufigste Nahrungsmittelallergie bei Säuglingen. Unspezifische Symptome wie Blähungen oder Ausschlag machen die Diagnose zur Herausforderung. Wie erkennen Sie die Allergie frühzeitig und welche Spezialnahrung ist die richtige, wenn Stillen nicht möglich ist? Antworten gibt's in der neuen Podcast-Folge Kuhmilchallergie meets Gastroenterologie von O-Ton Pädiatrie mit Dr. Axel Enninger, Kindergastroenterologe und Experte für Kuhmilchallergie. Jetzt reinhören und praxisnahe Tipps für Ihre tägliche Arbeit erhalten. Unterstützt von Nestle Health Science.
Gesundheit hören.
Das ist eine Schlagzeile, die muss man erstmal gut verarbeiten. Die Selbstverletzung bei Kindern und Jugendlichen hat in den letzten 25 Jahren zugenommen. Wumms, das trifft einen ganz schön, vor allen Dingen, wenn man selber Kinder hat. Aber wir gucken uns natürlich hier bei Ne Dosis Wissen an. Wie genau sehen die Zahlen denn dazu aus? Stimmt das so? Könnte das auch irgendwie anders interpretiert werden? Und vor allen Dingen geben wir euch natürlich an die Hand, was brauchen diese Kinder und Jugendliche, denn dass es sie gibt, dass sie sich selbst verletzen, das wissen wir. Und damit sage ich herzlich willkommen und nichtsdestotrotz hoffentlich einen guten Morgen bei der Dosis Wissen. Ihr hört den täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns gibt es jeden Morgen in der Früh, also immer werktags ab 6 Uhr. Und wir haben ein Thema für euch aufbereitet in schnellen 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 20. Mai.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und natürlich stammt dieser Satz, der einen so trifft, aus einer Studie, die ist erschienen im JAMA Pediatrics im März diesen Jahres und wir haben sie uns ganz genau angeguckt und das zusammen natürlich mit einer Expertin, die das für uns eingeordnet hat und zwar mit Tina Inn-Albon. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Direktorin des Instituts für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Leiterin der psychotherapeutischen Ambulanz für Kinder und Jugendliche an der Uni Mannheim. Jetzt fehlt euer erster Kaffee des Tages und dann legen wir mal mit diesem wichtigen Thema los. Da die Sache ja meistens leichter fällt, wenn man Dinge gut definieren kann, beginnen wir damit. Also, es gibt selbstverletzendes Verhalten mit und ohne Suizidabsicht. Suizid brauche ich nicht groß erklären, vermeintliche Lösung für eine anhaltende seelische Notlage. Selbstverletzung, dazu zählen so Dinge wie Ritzen etc. Das kann eine Bewältigungsstrategie sein und verschafft eben den Durchführenden vorübergehende Erleichterung, vor allen Dingen von unerwünschten Emotionen. Und die Zahlen hierzu sind ziemlich hoch. Nicht-suizidales Verhalten kennen wir, gerade im Jugendalter ist es ziemlich weit verbreitet. Da liegt die Häufigkeit bei ungefähr 15-20% in der Normalbevölkerung. Bei denjenigen, die sowieso sich in einem klinischen Setting befinden, sind wir da schon bei 50%. Also die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen, die klinisch behandelt werden, die sind dann auch betroffen. Macht Sinn, wenn man sich da die Risikofaktoren für Selbstverletzungen bei Kindern und Jugendlichen genauer anschaut. Dazu kommen natürlich dramatische Dinge in der eigenen Biografie wie Missbrauch in der Kindheit, Depressionen, Angstzustände, erlebtes Mobbing, erlebte Traumata, psychische Erkrankungen, auch Substanzkonsum, Missbrauch fällt darunter, die Scheidung der Eltern, schlechte familiäre Beziehungen. Also ihr merkt, es weitet sich immer mehr aus. Deswegen sind ja auch so viele betroffen. Was wir auch wissen, ist, dass eine Selbstverletzung in den ersten beiden Lebensjahrzehnten mit einer geringeren Lebenserwartung einhergeht. Und zwar verringert die sich um 11 bis 18 Jahre, was ich erstaunlich viel finde. Und die Studie in JAMA Pediatrics, um die es heute geht, die hat nun mal untersucht, wie sieht es denn zeitlich aus? Haben wir da eine Entwicklung? Hat sich da was getan? Dafür hat das Team eine systematische Übersichtsarbeit durchgeführt mit Meta-Analyse von mehr als 40 Studien. Das wurde gesammelt in unterschiedlichsten OECD-Ländern, vor allen Dingen Nordamerika, Australien, Vereinigtes Königreich. Ein paar europäische Länder sind auch dabei. Deutschland allerdings nicht. Also das kann man, wenn man möchte, so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es sind keine deutschen Studien eingeschlossen worden. Insgesamt kam aber das Team so auf mehr als 230 Millionen betrachtete Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene. Das Alter ging nämlich hoch bis einschließlich 24 Jahren aus 12 Ländern, die ein relativ hohes Einkommen hatten, mit Beobachtungszeiträumen, also der einzelnen Studien dann wiederum, von mindestens 5 Jahren. Also diese Studien mussten mindestens 5 Jahre laufen, dann wurden sie eingeschlossen. Ausgewertet wurden natürlich Gesundheitsdaten wie eine Vorstellung in der Notaufnahme, Hospitalisierung, Arztkontakte gehabt, aber auch Auswertung von Selbstberichten aus Befragung dieser Kinder und Jugendlichen. Der primäre Outcome, der angeschaut wurde, war natürlich die relative Veränderung der jährlichen Rate von diesen Gesundheitskontakten wegen einer Selbstverletzung. Leichter formuliert, wie oft stellten sich Kinder und Jugendliche wirklich ärztlich in der Notaufnahme oder derartiges vor aufgrund einer Selbstverletzung und änderte sich diese Rate über die Jahre hinweg. Sekundärer Outcome, relative Veränderung der jährlichen Rate von selbstberichteten Selbstverletzungen. Also sahen wir da vielleicht eine andere Erzählung. Unsere Expertin Tina Innen-Albon sagte dazu, das Review hat den Verlauf von selbstverletzenden Verhalten vorwiegend anhand einer Inanspruchnahme aufgezeigt, also denjenigen, die Hilfe aufgesucht haben. Was ja, betonte sie auch, nicht gleich einer epidemiologischen Studie zur Erfassung von Häufigkeitsdaten darstellt. Ja, also hier das erste kleine aufgemerkt, das ist natürlich nicht das Gleiche. Es ist nur die Inanspruchnahme, die wir anschauen. Ist die gestiegen oder gefallen? Und da kommen wir jetzt auch sofort zu. Ganz kurzer halber Vorsatz noch. Die Grundraten unterschieden sich sehr stark zwischen den Ländern, aber in allen war die Richtung ähnlich, nämlich ein Aufwärtstrend. Das heißt also, für die Gesundheitskontakte im Zeitraum von 2000 bis 2024 fand die Studie einen jährlichen Anstieg von 3,5%, gar nicht so wenig. Bei Selbstberichten war es ein bisschen weniger, das war ein Anstieg von 2,5% pro Jahr. Und bei Mädchen, wenn man das geschlechtlich trennte, war der Anstieg höher als bei Jungen. Die Interpretation der Autorinnen und Autoren der Studie war, naja, allgemein könnte das natürlich an der Zunahme von psychischen Erkrankungen liegen. Allerdings würden da Studien eigentlich unterschiedliche Ergebnisse hinsichtlich der Frage liefern, ob es eine solche Zunahme wirklich gäbe. Das ist uns ein bisschen zu schwammig und wir haben natürlich unsere Expertin Tina Innen-Albon gefragt, wie sehen Sie das? Und sie sagte, wir wissen, dass selbstverletzendes Verhalten auch in Deutschland im Jugendalter ein sehr häufiges Problem ist und ein sehr häufig gesehenes Phänomen. Ob es aber wirklich eine Zunahme von selbstverletzendem Verhalten gibt oder ob das Bewusstsein dafür gestiegen und die Barrieren, Kontakt zu suchen, reduziert wurden, dazu gibt es ihres Wissens keine Zahlen. Also ihr merkt auch, da ordnet sie gleich so ein bisschen das Ergebnis ein. Denn sie erklärte das weiter, die Zunahme von diesen Kindern und Jugendlichen mit selbstverletzendem Verhalten in den Notdiensten, die könnte ja auch darauf zurückgeführt werden, dass die Betroffenen mit diesem Verhalten überhaupt Hilfe aufsuchen. Also mehr Inanspruchnahme für die professionelle Hilfe zeigen. Und das wäre ja eigentlich auch eine sehr gute Nachricht. Als mögliche Gründe überlegte sie mit uns zusammen, ja, das könnte natürlich sein, dass die Betroffenen sich einfach mehr trauen, darüber zu sprechen, das Stigma ist kleiner geworden. Früher wurden zum Beispiel diese Personen mit selbstverletzendem Verhalten oft auch fälschlich als Borderliner bezeichnet. Das Wissen um selbstverletzendes Verhalten im Hilfesystem selbst ist auch besser geworden. Das heißt, das sind alles Faktoren, die damit reinspielen. Allerdings, und das gab sie auch nochmal zu bedenken, wir wissen aus aktuellen epidemiologischen Studien auch, dass sich dieses selbstverletzende Verhalten ins Kindesalter hinein verschiebt. Also der Beginn wird tendenziell früher. Und deshalb war ihr Fazit da auch ganz klar, wir müssen professionelle Behandlungsangebote deutlich verbessern, denn es gibt wirksame Behandlungsmöglichkeiten für Betroffene. Und wichtig ist in ihren Augen daher vor allen Dingen auch, wie wir mit den Lebenswelten dieser Kinder und Jugendlichen umgehen, die selbstverletzendes Verhalten haben, wie wir sie ansprechen und wie wir ihnen Möglichkeiten zur Hilfe aufzeigen. Wichtig sah sie darin besonders, dass Kinder und Jugendliche selbst zur Selbstverletzung und auch zur Suizidalität natürlich befragt werden. Denn die Eltern wissen oft gar nichts von diesem Verhalten oder den Gedanken. Als Quintessenz also für euch die Dosis zum Mitnehmen sozusagen, ja, wir sehen über alle Länder hinweg, die Häufigkeit von selbstverletztem Verhalten im Kindes- und Jugendalter nimmt zu. Die Expertin sagt, es verschiebt sich auch ein bisschen nach vorne, es beginnt früher. Ob das eine echte Zunahme ist oder ob es eine erhöhte Inanspruchnahme ist oder eine Entstigmatisierung, das ist nicht ganz klar. Unsere Aufgabe ist es, die betroffenen Kinder und Jugendlichen möglichst schnell an Hilfe heranzuführen, damit sie diese rechtzeitig bekommen können. Ich danke euch sehr fürs Zuhören bei diesem wichtigen Thema. Und wenn ihr Kritik, Anmerkungen, Lob, was auch immer für uns habt, dann könnt ihr das auch gerne in den Kommentaren zu dieser Folge hinterlassen.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro. Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.